Herzlich willkommen zum Service-Podcast für Oldtimer, Rückspiegel. Ja, Mackie macht ein komisches Gesicht. Was soll das mit dem Service? Das werde ich nach dem Intro verraten. Erstmal herzlich willkommen, Zuhörer. Herzlich willkommen, Mackie. Ab mit dem Intro.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Warum ich so geguckt habe, war einfach nur, weil das Service sehr laut gesprochen war und meine Ohren mir fast weggeflogen sind.
Oh, okay.
Moin Lars, wie geht's dir?
Moin Moin, guten Tag. Ja, mir geht's gut. Ich habe was vorbereitet heute.
Sehr gut. Vorbereitet ist immer gut.
Ja, für die Vorbereitung tatsächlich. Also ich habe was vorbereitet für die Vorbereitung. So könnte man das sagen. Und ja. Da werde ich dann gleich drüber berichten. Hast du eine Zeitung oder was hast du?
Ich habe eine Zeitung. Ich bin auch vorbereitet tatsächlich. Heute früh nach dem Morgensport bin ich noch schnell an die heimische Tanke gefahren und habe mir eine Zeitung mitgebracht. Und ich sage es einfach jetzt mal gleich vorneweg, die Youngtimer von der Motor Classic.
Okay, schweigen im Walde. Ich hatte mehrere Zeitungen in der Hand die Woche über. Aber obwohl ja jetzt Bremen schon angefangen hat, Antwerpen schon war, in Erfurt die Messe, wo ich jetzt schon wieder den Namen vergessen habe, und jetzt, Freitag kommt er raus, also dann kommende Woche,
genau.
ist die, wir nehmen natürlich immer ein, zwei Tage oder ein paar Tage vorher unseren Podcast auf, deshalb muss ich immer überlegen, was dann
eigentlich
passiert.
Manchmal auch ein, zwei Tage nachher.
Ja, auch das, aber wir werden besser, merkst du das?
Auf alle Fälle.
Ja, also
ist ein Service-Podcast hier.
Ist ein Service-Podcast, so ist es. Und, wie auch immer, auf jeden Fall, obwohl jetzt die Oldtimer messen und ja irgendwie so, dass man kann es schon riechen, weißt du?
Ja, jetzt geht die Saison wieder los.
Dass die Saison losgeht, man kann sie schon riechen, geht die Saison schon los. Ich habe ich hab keine Zeitung diesmal, sondern ich habe ein Taschenbuch.
Das lustige Taschenbuch?
Ja, das lustige Taschenbuch. Nee, ist gar nicht so lustig, aber das gibt es schon länger. Und das heißt Oldtimer Service Checkliste XXL. Wartung, Pflege, Kontrolle, Protokolle, Notizen und so weiter. Das von Renate Sülze und Uwe Sülz. Nicht Sülze, Sülz heißen die beiden.
Ich hoffe, die sitzen nicht so rum. Entschuldigung.
Also Renate und Uwe Sülz, das sind die Autoren. Und die haben so ein Heft gemacht, was für jemanden, der in der Oldtimerei schon länger dabei ist, ich glaube, es ist auch interessant, das mal durchzublättern, aber es ist jetzt nicht essentiell. Aber wenn jemand damit anfängt, dann ist das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Gibt es bei Amazon, kostet, weiß ich jetzt gar nicht so genau, um die 20 Euro, nicht ganz, also weniger, 18,99 glaube ich. Hatte ich vorhin mal nachgeguckt und da habe ich mir ein paar Punkte rausgeschrieben. Die wollte ich mal durchgehen mit dir, was man jetzt so machen muss für den Saisonstart.
Oh, das ist gut.
Und dann habe ich auch noch mal geguckt, was man vielleicht auch jetzt schon machen kann im Februar. Also weil das Wetter ist ja, je nachdem, wo du jetzt in Deutschland bist, aber überwiegend ist es ja noch
im Südwesten ist schon Frühling.
Ja, genau, also Westen, ne? Also ganz im Westen ist schon Frühling. Die Ruhrpottler, die können schon loslegen. Aber je weiter du Richtung Osten kommst, aber auch Süden oder Norden, dann, also von da aus so, dann wird es ja immer winterlicher. Ist noch nicht der Zeitpunkt, wo man unbedingt das Auto rausholt. Und viele haben ja auch Saisonkennzeichen, ist eh erst ab.
Hängt aber natürlich vom Auto ab, ne? Also deine G-Klasse kannst du schon rausholen oder dein Viermatic W211 Kombi, keine Ahnung.
Ja.
Ich würde jetzt nicht per se sagen, im Winter fährst du kein Klassiker, das geht nicht. Also das kannst
Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Aber mit dem Grand Wagoneer über eine gesalzene Straße fahren, das ist eine
Das machst du einmal.
Das ist keine gute Idee.
Nee.
Naja, ich habe das schon mal gemacht, aber was ich dann eben unmittelbar danach mache, ist eine Unterbodenwäsche.
Ja. Was aber halt auch bedeutet, du musst mit den Dingen in die Waschanlage fahren und das, da blutet mir das Herz.
Nee, nix Waschanlage. Waschbox.
Und dann hältst du die Lanze einfach.
Aufsatz, nee, Aufsatz.
Aha.
Ne?
Jetzt bin ich aber gespannt.
Mit einer, also ich habe so einen Aufsatz, wo man dann an die Lanze so mit so Rollen kann man dann so drunter rollen, weißt du? Also es ist so eine Verlängerung. Da sind zwei Rollen dran und Düsen, die nach oben spritzen.
Wir müssen
und dann
uns
kannst
noch mal
du das mit klarem Wasser von unten komplett abspülen. Premium ist natürlich, wenn man wer vermisst sich denn?
Das ist mein Fehler, sorry. Warte. Und weg.
Ich weiß gar nicht, also falls das jetzt gar nicht übernommen würde, Becky wurde angerufen.
Aber das Telefon ist stumm geschaltet, das war ein WhatsApp-Anruf.
Ja, das kommt vor. Egal. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich habe so eine Lanze, so eine Verlängerungslanze und der Premium ist natürlich, wenn du warmes Wasser hast. Jetzt habe ich bei mir kein warmes Wasser bei meiner Waschbox. Das finde ich nicht schön. Ich habe aber gesehen, die Autolackaffen, die haben eine Webseite jetzt gemacht, wo man Waschboxen
habe ich auch gesehen
platzieren kann. Und da wollte ich mit denen nochmal sprechen, weil da fehlt die Option warmes Wasser. Also das kann man natürlich so in den Freitext reinschreiben. Ich finde das unendlich wichtig, warmes Wasser in der Waschbox zu haben. Und das gibt es super, super selten. Also ich kenne nur eine einzige. Das ist
aber meinst du jetzt zum Zapfen das warme Wasser oder in der Lanze, wenn du
das... Nee, in der Lanze.
Oh, okay, das kenne ich auch nicht.
Ja, in der Lanze warmes Wasser. Ja, das macht einen Unterschied. Das ist so ein Unterschied.
Okay.
Vom Waschergebnis her.
Ja.
Wenn du da so 35, 40 Grad hast, das ist und das ist halt auch für die Unterbodenwäsche super, ne?
Also da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich kenne das überhaupt nicht, dass du so einen Aufsatz hast für die Lanze, um unter das Auto zu kommen. Das müssen wir mal posten. Also wenn du da einen Link hast, ist jetzt nicht Marke Eigenbau, oder? Das hast du irgendwo gekauft.
Nee, das kann man kaufen. Also einmal gibt es das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Kärcher Pflastersteinreiniger, nur verkehrt rum.
Ja.
Weißt du? Cool. Und dann gibt es einmal, den es dreht. Ich habe nicht den, der dreht, sondern ich habe einen, der einfach mit Hochdruck nach oben sprüht. Das sind so 5, 6 Düsen oder wie auch immer. Zwei Rollen dran. Und sprüht halt nach oben. Ja, ja. Ja, das ist wichtig. Ich meine, ansonsten kann man sich natürlich auch hinlegen und von unten so sprühen, aber da kriegst du auch nicht so alles erwischt. Ne?
Das ist das Ding. Das meine ich halt auch. Da kriegst du nicht alles erwischt.
Das ist schwierig, ja. Und ja. Aber warmes Wasser wäre halt noch schön. Naja, wie auch immer. So, jetzt habe ich ja schon angefangen quasi.
Dann mach mal einfach weiter.
Dann mache ich doch mal weiter, ne? Also, ich habe mir 20 Punkte aufgeschrieben. Und dann fangen wir mal oben an. Und du kannst dich ja bewerten, ob das wichtig ist, ne? Also, da, wo das Auto gestanden hat, da sollte man vielleicht einmal so einen Blick auf den Boden werfen, auf den Standplatz und so einen Standplatzcheck machen, weil, also bevor man den anschmeißt oder sonst irgendwas, wenn es ein bisschen dunkel ist mit einer Taschenlampe, weil ich denke, dann kann man so ein bisschen Öl, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, ob was getropft hat, ne?
Mhm.
Dann hat man schon mal eine Indiz, ob da was fehlt oder nicht fehlt.
Na, schlimm ist, wenn es nicht tropft. Dann ist nichts mehr drin.
Wenn es gar nicht mehr tropft, ist nichts mehr drin, ja. Ja, das stimmt wohl. Naja, ein bisschen tropfen, je nachdem. Also ein Franzose, der nicht tropft, der ist ja nicht in Ordnung zum Beispiel, ne? Aber also meiner tropft eigentlich nicht, zum Beispiel, ne? Bei deinem müsste es auch nicht unbedingt sein, ne? Den kriegt man auch dicht, überwiegend. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall macht es mal Sinn, drunter zu gucken erstmal. Bevor man ihn anschmeißt, was da eben ist, ja. Und dann sollte man halt, zweiter Punkt, habe ich mir aufgeschrieben, ist natürlich Batterie und die Massepunkte überprüfen. Und da ist natürlich, Ruhespannung ist ganz nett, ne? Aber es ist natürlich, der Belastungstest ist natürlich viel aussagekräftiger, ne? Also wenn man das...
Frage,
Ja, bitte.
Ich hebe die Hand für alle, die es nicht gesehen haben in unserem Podcast. Würdest du die Batterie ausbauen über den Winter oder lässt du die drin und lädst im Auto?
Ich lasse sie drin und lade sie übers Auto, weil ich habe
Auch.
da auch so eine Vorrichtung, wo man
Genau, habe ich auch. Also kann man ja ruhig sagen, ne? Da gibt es so eine ganz berühmte Firma von Ladegeräten, die auch alle großen Hersteller mit ihrem eigenen
Ja,
Logo.
ich komme noch nicht gerade drauf, sonst würde ich ihn sagen.
C-Tech oder
Ja,
C-Tech.
danke.
Ne? Und da kann man sich dann so einen Adapter direkt an die Pole ranschrauben und dann musst du nicht mehr mit den Klemmen ran.
Genau.
Und das mache ich genauso. Also ich habe nie irgendwie Lust gehabt, die Batterie auszubauen. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber warum?
Nee, das ist kein Hexenwerk, aber genau, warum? Also das ist mit diesem. Und die meisten, die ich kenne, ich wüsste nicht, dass jemand die ausbaut.
Naja, wenn du mal in den Ratgebern guckst, dann sagen die das schon, dass man die ausbauen soll und dann irgendwo im Warmen lädt und so. Aber wahrscheinlich, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, eine Steckdose in der Garage zu haben und dann zu laden.
Ja, verstehe.
Ne?
Ja, nee, bei mir steht da in der Garage, die ist jetzt auch nur isoliert, nicht beheizt. Also ist normale Steingarage halt, ne? Auch eine gemauerte, also nicht so eine fertige Steingarage, sondern eine gemauerte in dem Fall. Aber das ist, glaube ich, das ist okay. Also da ist es, da friert es jetzt nicht drin. Auch wenn es draußen, also wir hatten es ja jetzt zum Teil echt kalt. Und ja.
Darf ich das Thema C-Tech mal ganz kurz aufgreifen?
Ja, klar.
Also wir werden ja nicht gesponsert oder so von denen, aber was mich immer gewundert hat, ist, dass die kein Battery Pack haben. Also sprich, eine Starterbatterie, wenn deine Batterie halt, wie sagt man, Jumpstarter,
Ja.
wenn deine Batterie runter ist. Und es gibt ja immer mal wieder Leute, die denken, man könnte mit einem Ladegerät Starthilfe machen. Also sprich, Ladegerät an. Stecken und dann starten. Nee, soll man definitiv nicht machen, da geht das Gerät auch kaputt.
Na, kann kaputt gehen, ja.
Aber C-Tech hat jetzt tatsächlich neu einen Jumpstarter im Programm.
Ah,
Also so eine
cool.
kleine Powerbank, auch multifunktional, dass du dein Handy mit aufladen kannst mit Taschenlampe und schlag mich tot.
Ja.
Ich habe leider noch keine Testberichte oder so gefunden. Habe das aber letztes Jahr tatsächlich auf deren Website beziehungsweise Instagram-Kanal gesehen. Da bin ich mal gespannt, weil so ein Ding, dann brauchst du halt keine Starthilfe. Du brauchst kein zweites Fahrzeug, wenn du halt Starthilfe brauchst, so rum.
Ja, genau. Ja, ich habe so eine Batterie, also so eine Powerbank quasi, so eine Riesen-Powerbank. Auch immer dabei, aber die ist von, also Kraftpaket oder so heißt das, glaube ich. Irgendwie, genau.
Dino-Kraftpaket, kann das sein?
Ja, irgendwie sowas.
Diese
Ich weiß es nicht genau.
weiß-rote.
Weiß, ja, genau, rot ist die, schwarz, rot, weiß, rot.
Ja, das ist so der Platzhirsch.
Ja, glaube ich auch. Funktioniert Bombe.
Ja, und jetzt gibt es halt von C-Tech was. Und da bin ich mal gespannt, wie das mit den Anschlüssen ist, ob man da eventuell das auch über die Anschlüsse macht, die man
Oh,
dann
das
schon
wäre
im
nice,
Haus hat.
ne?
Ja, das wäre nice, finde ich auch.
Wenn man das einfach nur reinstellt. Ja, das wäre
Ja.
natürlich, ich weiß, aber ob die Kabel das hergeht, obwohl das eigentlich egal, muss ja nur einmal kurz viel.
Und die zeigen das halt nicht. Also wenn du auf der Seite bist, die zeigen immer das Gerät, die zeigen nicht die Kabel. Deshalb, ich bin gespannt auf den Test. Liebe Motorklassik, Autobild-Klassik, Klassik-Auto, wie
Ja,
auch
oder
immer.
YouTuber einfach, ne?
Testet doch einfach mal.
Mach doch mal
Und
ein
dann
YouTube Unpacking oder wie das heißt,
Unboxing, genau.
Unboxing und dann direkt Testing. YouTube-Video. Das wäre aber was für uns alten Leute, ne? Ja, also einmal um die Batterie kümmern, Reifendruck natürlich, ne? Mal
Ja.
gucken, wie es da aussieht. Auch mal gucken, wie alt die Reifen sind, weil die werden ja doch etwas weniger gefahren. Ich 5, 6 Jahre auch beim Oldie die Reifen und dann wechseln oder wie siehst du das?
Also das Thema ist total unterschätzt, in meinen Augen, weil gerade wenn du ein Fahrzeug hast, was immer in der Garage steht, siehst du die Alterung nicht. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Reifen rissig werden. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte auf meinem Fahrzeug Reifen gehabt, die waren, boah, ich will jetzt nicht lügen, aber deutlich über 10 Jahre alt. Die sahen Bombe aus. Super Profil, keine Risse, alles super schick schwarz, ohne dass ich da Reifenglanz oder so verwendet habe. Aber die sind halt, die Weichmacher gehen raus. Also die sind richtig hart gewesen. Und als ich die dann gewechselt habe, dachte ich, ich habe ein neues Fahrwerk drin. Also auf alle Fälle sollte man die in einem gewissen Tonus wechseln. Kommt immer drauf an natürlich, wie stark man sein Fahrzeug in Anspruch nimmt. Wenn du jetzt einmal im Jahr eine Ausfahrt machst, ja, wäre schön, wenn du neue Reifen nach 5-6 Jahren drauf hast, aber es ist nicht zwingend, aber ich würde es nicht länger hinauszögern.
Ja. Aber 5-6 Jahre kann man ruhig, also beim Oldie kann man, aber man muss es natürlich immer abhängig machen. Wir empfehlen jetzt auch hier nichts, weil wir sind leider nicht die Fachleute, aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist man mit 8 Jahren auch noch gut dabei.
Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was du für Reifen drauf machst. Also wenn du jetzt so einen Klassiker hast, wo es deine Größe nur noch von Michelin gibt oder von irgendeinem Billiganbieter, dann wird das natürlich teuer. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt aber
einen
Youngtimer hast und du kriegst noch von den namhaften Herstellern ganz normale Reifen, dann mach das.
Dann macht das, ja klar, weil es ist natürlich ein Sicherheitsthema. Ne?
Auf alle Fälle.
Ist auf jeden Fall ein Sicherheitsthema, ja. Ja, wenn wir schon bei Reifen sind, dann Radmotor nachziehen. Natürlich soll man erstmal eine Runde fahren, so 20, 30 Kilometer und dann nochmal gucken, was mit den Radmotoren ist, dass man da einfach auch sicherstellt. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Dann Bremsen.
Aber ganz kurz, du würdest die Radmotoren ziehen, nur weil das Auto jetzt anziehen, nur weil das Auto über den Winter gestanden hat? Also das machst du ja nach dem Radwechsel, dass du sagst.
Nach dem Radwechsel machst du das, ja klar. Aber naja, wenn es jetzt ein paar Monate gestanden hat und man fährt wieder, dann ist er vielleicht ein bisschen, hat sich Rost gebildet oder wie auch immer. Mhm. Und dann, wenn du da ein bisschen gefahren bist, dann hat er sich abgearbeitet. Und dann sollte man vielleicht doch nochmal gucken, ob der Drehmoment noch passt.
Ich habe tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Und ich habe auch keinen Drehmomentschlüssel. Also sprich, Räderwechsel mache ich immer nicht selber. Aber ja, das wäre mal eine Überlegung wert.
Ja, ist so ein Punkt auch in dem Buch und deshalb habe ich es auch nochmal mit aufgenommen. Und für mich war es auf jeden Fall, ja. Ich meine, in erster Linie geht es natürlich darum, also wenn ein Radwechsel stattgefunden hat, dann auf jeden Fall.
Das mache ich auch und ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige. Du kommst in die Werkstatt deines Vertrauens und die machen das ohne Probleme. Ne? Da kommt man schnell mit einem Drehmomentschlüssel und ich frage mich immer auch, woher sie dann wissen, welches Anzugsmoment sie dann nehmen müssen, weil es ja doch immer unterschiedlich ist.
Müssen wir nachgucken, ja, da gibt es eine Tabelle.
Ja, ach, die machen das, glaube ich, immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Aber
die kriegen das sogar hier von Wessels und Müller oder so, gibt es große Plakate, die sie sich an die Wand hängen können und da steht da drauf, ne?
Meinst du, wenn ich
beim Oldtimer ist schwierig, also bei meinem Auto, sagen, beim Grand Wagon hier, den suchst du vergeblich, ja. Aber naja.
Aber Hauptsache, man macht es und ich habe das auch noch nie erlebt, dass sie überzogen worden sind oder so.
Nee. Ja, dann die Bremsen einmal angucken, ne? Erstmal so, also Pedale angucken, Bremsen selber angucken, vielleicht Bremsschläuche, soweit man die sehen kann, einmal durchgucken, Trommeln, Scheiben, bla bla bla, so das alles einmal angucken und dann vielleicht mal so ein paar Trockenbremsungen machen, also ohne Fahren, dass man erstmal guckt, dass das auch wieder alles so sich bewegt und dann vielleicht nicht gleich die erste Bremsung mit einer höheren Geschwindigkeit und so Schritttempo. Das ist übrigens in der Verkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung gar nicht gibt, diese Geschwindigkeit, aber.
Welche Geschwindigkeit?
Schrittgeschwindigkeit. Ist nicht definiert.
Schrittgeschwindigkeit ist 5 km/h.
Ja,
ist nicht definiert im Gesetz.
In der Straßenverkehrsordnung. Ist über Urteile definiert, aber nicht in der Straßenverkehrsordnung, weißt du?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das über Urteile definiert ist, weil das sagt man eigentlich so, dass wenn du läufst.
5 km/h schon schnell gelaufen. Ne?
Ja, aber das ist eigentlich so Schrittgeschwindigkeit. Ja. Aber interessant finde ich, wenn du ein Auto mit Automatik hast, egal ob alt oder neu, nur wenn der rollt, ist er ja schneller als 5 km/h.
Weißt du,
wenn du keinen. Ja, das ist der Gag. Warum machen die Autohersteller das nicht so, dass sie es so einstellen, dass ein Fahrzeug, wenn ich nichts mache, also kein Gas gebe,
dass er einfach 5-6 km/h fährt.
Dass der nicht nur Schrittgeschwindigkeit fährt.
Das wäre.
Ja.
Hallo Autoindustrie.
Nächster Punkt.
Immer noch Bremsenflüssigkeit, also die sollte man sich
Ja.
auch angucken, ob die Wasser gezogen haben und
Hast du so ein kleines Prüfgerät dafür?
ich nicht, nee, ich habe ja Nachbar.
Ja, aber ich finde, es ist so einfach, weil
Ich
dieses
habe Nachbar
Prüfgerät.
mit einer Autowerkstatt, deshalb ich hab eigentlich alles davon gar nicht, sondern ich fahre rüber und schnack
Das
mit
ist
ihm ein
sehr
bisschen,
gut.
dann machen wir das so zusammen. Das ist mein persönlicher Luxus. Ja, weil tatsächlich das Nachbargebäude von mir ist eine Autowerkstatt, ja, mit 4 Toren oder so. Der hat alles da. Der hat auch diese große, dieses
Das
große
Poster.
Plakat, große
Sehr gut.
Poster, genau.
Ja.
Ne? Wo er dann immer drauf guckt. Ne? Und dann können wir auch zusammen auswuchten und so. Der hat alles da, das ist sehr schön. Das ist, ich fühle mich sehr privilegiert, muss ich sagen. Ja, das ist ja perfekt, ne? Ja, aber das darf man nicht, also Bremsflüssigkeit sollte man nicht unterschätzen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Wenn das, nee, wenn das Auto auch so ja, also so kältere Temperatur, Korrosion und so, ne? Das ist alles.
Soll ich an der Stelle mal eine schöne kleine Geschichte erzählen? Ich habe ja einen Smart gehabt der ersten Generation
Ja.
und habe den warten lassen und bin am gleichen Tag weitergerollt zum TÜV und Wagen wird durchgeprüft und dann heißt es auf einmal, nee, der ist nicht verkehrssicher, der muss stillgelegt werden, kann hier, kriegt heute keine Tablette, sage ich schon, kriegt keine Plakette und darf nicht weiterfahren. Ich so, wieso, was ist denn los? Naja, hier gucken Sie mal, hier tritt Bremsflüssigkeit hinten am Bremszylinder aus. Das ist nicht richtig montiert. Und ich so, kann nicht sein. Der ist gerade eben von der Werkstatt gekommen, Niederlassung. Der hat gerade frische Bremsflüssigkeit bekommen, ist alles neu gemacht. Ja, nee, haben sie dann wohl nicht richtig gearbeitet. Und dann haben die mir beim TÜV das neu angezogen, ja, also dass der Bremsschlauch da richtig am Bremszylinder dran ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie noch was nachgekippt hat ein bisschen. Und dann haben sie gesagt, jetzt mal ganz schnell zurück zur Werkstatt. Und dann kommen sie morgen wieder. Also super nett, dass sie das
Ja.
gemacht haben. Aber da wurde halt ein bisschen geschlammt. Kannst ja sowas auch bloß zu zweit machen, weil einer muss ja auf die Bremse treten, während der andere dann die Leitung hinten wieder festschraubt oder vorne. Und das haben die wohl nicht richtig gemacht. Hätte in die Hose gehen können. Stell dir mal vor,
Das hätte in die Hose gehen können, ja.
ich wäre nicht zum TÜV gegangen an dem Tag. Sondern irgendwann später oder gar nicht, dann hätte ich ganz schnell ins Leere getreten beim Bremsen. Tja.
Ja, aber ja, im Bestfall merkt man es sukzessive, dass da was nicht stimmt.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es
Dass
nicht
der Druck
gemerkt.
nachlässt beim Bremsen, weißt
Ja,
du?
aber wenn das wirklich eine dolle Leckage ist, dann merkst du es in dem Augenblick, wo du es brauchst.
Ja, Daumen drücken, dass das nicht passiert.
Ja.
Ne? So, dann Öl, klar. Ne? Öl einmal testen und einmal auch dran riechen, ob es nach Benzin riecht. Ne? Dann kann man da schon mal ein bisschen so die Dichtigkeiten sehen, ob die noch gegeben sind. Und dann alle Dichtungen schwitzen auch natürlich bei Temperaturwechsel. Also da die erstmal dann abwischen und sich den Ölzustand angucken. Ne?
Darf ich die nächste Frage? Ich habe
Ja.
jetzt vermehrt in der Werbung gesehen, sowohl Print als auch online. Es gibt ja so Reinigungszusätze, die man ins Öl kippen kann
Ja.
und dann wird der Motor gereinigt und dann soll man den Ölwechsel erst machen. Also
Ja.
sprich, du kippst das rein und fährst irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Kilometer, 10 Kilometer oder so, damit das wirken kann und dann soll man den Ölwechsel machen. Was hältst denn du davon? Ich habe das noch nie ausprobiert.
Ja, was halte ich davon? Also vor 1,5 Jahren war die Automechaniker und da war ja die Pflegehalle, also Fahrzeugautopflege und so weiter und die Schmierstoff Leute in einer Halle, in der Halle 12. Das wird dieses Jahr im September auch wieder so sein. Und da hatte ich die Möglichkeit, auch mit Schmierstoffleuten zu sprechen, die eben genau sowas verkaufen. Und da habe ich das gefragt, ne? Funktioniert das wirklich? Mal Hand aufs Herz hier unter uns und so, ne? Und ist das wirklich sinnvoll? Und ich habe mit drei Leuten gesprochen, soweit ich mich erinnern kann. Und alle drei haben mehr oder weniger mir das Gleiche erzählt und haben halt tatsächlich bestätigt, dass also diese Reinigungsmittel tatsächlich das Gesamtsystem reinigen und sie das auf jeden Fall für sinnvoll erachten, insbesondere wenn es also wenn es um Werterhalt geht. Also wenn man das aufrechterhalten möchte, wenn man Werterhalt machen möchte, dann soll man das machen. Mir fehlt immer noch so ein bisschen die Vorstellung, dass das wirklich funktioniert. Aber die das herstellen, sich damit mehr beschäftigen. Also zwei von denen waren auch Podiumssprecher, die also nicht über das Thema jetzt gesprochen haben, aber die sich halt wissenschaftlich in den Unternehmen auch damit beschäftigen. Und also ich fand die Aussagen sehr vertrauenswürdig und von daher würde ich dem Folge leisten. Also ich würde das jetzt tun seitdem, aber immer noch schwer vorstellbar.
Also ich habe ein schönes Video gesehen, da haben die Folgendes gemacht, die haben aus Motoröl in eine kleine Plastikflasche gefüllt und haben einfach diese Plastikflasche danach ausgekippt.
Ja.
Und dann hast du halt gesehen, war eine durchsichtige Plastikflasche, dass ein Film an der Innenwand dran bleibt.
Ja.
So, und das war natürlich dann auch altes Motoröl, also entsprechend verdreckt. Und dann haben sie das gleiche Öl wieder reingekippt und haben den Zusatz reingemacht und haben das ein bisschen geschüttelt einfach und haben die Flasche wieder umgedreht. Und siehe da, der Film ist aufgerissen und die Flasche ist nahezu komplett entleert gewesen dann.
Ja.
Und das macht dann für mich Sinn, dass du ja immer Rückstände im Motor hast, weil du den gar nicht komplett ausleeren kannst mit der kleinen Auslassschraube da unten. Und dann kippst du frisches Öl auf alte Restbestände. Ja, ob das dann...
Ja, ich habe halt zu denen, das ist ja genau das, was die mir erzählt haben, habe ich zu denen gesagt, naja, selbst bei Spitzenweinen ist es ja so, dass man irgendwie 10% des Vorjahres mit reinmischen darf. Hm. Ist trotzdem noch ein Spitzenwein, weil das prozentual, das halt so ist, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber die sagt, nein, also das ist halt, also man hat halt dann gleich irgendwie eine 10- oder 12-prozentige Verschmutzung von den Rückständen da drin und desto schneller verschmutzt das Öl wieder. Also das,
genau.
Also von daher sieh zu, dass alles rauskommt, ne?
Ich will es mal ausprobieren beim nächsten Ölwechsel.
Und dann macht den Reiniger da. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist. Ich tue es. Ne? Und aber ich meine, es ist mehr als 10 Kilometer.
Aber man sollte es dann wirklich so warm fahren, sage ich mal.
Ja, genau, es muss warm gefahren werden. Ich weiß aber die Kilometerzahl auch
nicht. Und dann machst du das.
Ist wahrscheinlich produktabhängig auch.
Aber dann machst du das gleich im Anschluss, ne? Also du fährst den warm und dann wird es sofort gewechselt. Nicht wieder abstellen und abkühlen lassen oder so.
Ja, das weiß ich gar nicht, aber das muss man irgendwie timen dann halt, ja.
Wie auch immer. Gut, nächster Punkt, Ölwechsel, sehr gut.
Kraftstoff.
Ja.
Wenn du E10 getankt hast, dann, würdest du das machen?
Tatsächlich ja, wenn der Kraftstoff nicht lange steht und wirklich ständig verbrennt.
Ja, genau, darum geht es ja. Das Auto hat jetzt gestanden. Also die letzte Tankfüllung sollte nicht E10 sein, so muss man es eigentlich sagen. Ne?
Ich würde sogar sagen, die beiden letzten nicht. Also eine schön verfahren, damit die Leitungen auch durchgespült sind.
Ja.
Und dann zum Abstellen sowieso nur das gute Super Plus ohne Zusätze.
So ist es, genau. Weil da ist eben Ethanol drin und Ethanol greift einfach, auf die Weichheit, macht Risse, besonders im Motorraum kann das zu Schwierigkeiten führen und deshalb sollte man das auf jeden Fall.
Na und Ablagerung, ne? Also und
Ablagerung, ja genau.
Ich habe das mal bei einem Clubkameraden, der hat uns das mal vorgeführt, gesehen, der hat einen kleinen Vortrag gehalten. Also Clubkamerad aus dem Oldtimer Club, der hat einfach mal eine kleine Schüssel genommen, ein bisschen E10 reingetan. Und in eine vergleichbare Schüssel Super Plus und hat das stehen lassen, dass alles verdampft ist.
Ja.
Und du hattest dann halt einfach einen Rückstand bei der Schüssel, wo E10 drin war und nahezu keinen Rückstand bei der Schüssel, wo Super Plus drin war.
Genau, und diese Abstände, die bleiben halt im Motor und deshalb sollte man also ja, E10 immer verfahren und zum Abstellen das gute Zeug, ne?
Genau. Auch wenn es schmerzt.
Auch wenn es schmerzt, ja. Ja, dann die Schläuche mit Kühlmittel und wenn man Klimaanlage hat, sich das einmal angucken, also ob da irgendwo Korrosionsprobleme sind oder irgendwelche, ja. Und nicht nur, wenn es gefroren hat, sondern man sollte schon noch einmal gucken, dass das, wie die Kühlleitungen und so weiter, wie die aussehen, ne? Das habe ich mir aufgeschrieben. Dann alle Gummis und Riemen durchgucken, also natürlich im Keilriemen und so weiter, aber auch Tür, Kofferraumdichtung und so weiter. Vielleicht auch eine Gummipflege drauf machen.
Ja, die hätte man im Idealfall vor dem Winter
Der
machen.
hätte man vor dem Winter drauf machen sollen, ja, aber.
Das ist übrigens auch ein Tipp. Wir waren ja vorhin ganz am Anfang beim Thema Autowaschen mit der Unterbodenwäsche. Nicht im Winter auf die Idee kommen, Auto zu waschen. Also grundsätzlich, egal ob Neuwagen oder älteres Fahrzeug. Vor allen Dingen halt nicht, wenn du die Gummidichtung nicht gepflegt hast. Weil dann das Wasser kann nur schwer verdunsten, die Lippen bleiben feucht, also die Gummidichtung. Und es gefriert nachts und dann machst du die Tür auf und dann hast du die Gummidichtung zerrissen.
Ja.
Also das sollte man wirklich tunlichst nicht machen.
Das sollte man tunlichst nicht machen, ja. Naja, oder halt zusehen, dass es trocken wird, ne? Also irgendwo hinstellen, wo es halt trocken ist,
Wenn du
ja.
eine beheizte Garage hast, ja, dann ist das sehr nice.
Dann geht das, ja. Ja, dann Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe, wenn vorhanden, ne? Korrosion, Risse, bla bla bla. Einmal abmachen, gucken, ob das in Ordnung ist. Einfach die Steckverbindungen einmal überprüfen, würde ich sagen. Ne? Dann habe ich mir noch Schmiernippel und Gelenke, ne? Abschmieren gibt es ja immer noch. Also gerade bei Oldtimern gibt es halt Fahrzeuge, die abgeschmiert werden müssen. Bitte machen. Ne? Wenn ihr das nicht wisst, dann googelt einmal, ob euer Fahrzeug abgeschmiert werden muss oder nicht. Ne?
Aber auch
Aber das
das
verlängert.
würde ich alles vor der Standzeit machen.
Im besten Falle vor der Standzeit, ja.
Gerade
Da
das
gebe ich dir
Abschmieren.
recht. Aber ja, ich dachte halt, gut, wenn man es jetzt nicht gemacht hat, dann ist es vielleicht zum Saisonstart vielleicht auch nicht so schlecht, oder?
Naja, grundsätzlich, ne? Also du musst die Intervalle einhalten, die der Hersteller vorgibt, und da gibt es auch Schmierpläne.
Ja.
Also, ich weiß es jetzt halt bei der S-Klasse, beim 108er, da gibt's ja Schmiernippel, da hast du gar keine Ahnung, dass da Schmiernippel sind, ne? Also man denkt immer bloß an irgendwelche Schmiernippel an den Achsen im Unterboden halt, ne? Aber hast du ja auch an den Türscharnieren, ja? Sind so Sachen, die gerne vergessen werden.
Ja,
Und da
und da
wirklich
muss aber ein
einmal.
Schmierplan reingucken. Also es sei denn, du
Genau.
kennst dein Auto in- und auswendig, dann ist es ein anderes Thema. Aber ansonsten musst du halt den Schmierplan und den muss man sich sonst im Zweifel auch ergoogeln, wenn man den nicht hat. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, dann nochmal das Fahrwerk angucken, ne? Ob da irgendwas ist, ob die Gummibuchsen Risse haben, Antriebswelle, Lenkmanschetten und so weiter, ob wie das alles aussieht. Fettverlust ist da auch ein großes Thema. Das sieht man aber. Da sollte man noch mal einmal gucken, dass das in Ordnung ist. Und dann geht schon in den Innenraum. Ne? Feuchtigkeit, Stockflecken, so diese Themen. Ne? Ist das Schiebedach dicht? Ist die Tür dicht? Gucken, ob irgendwo was blüht. Ne? An den Fensterkanten oder wie auch immer.
Aber auch da bist du zu spät dran, wenn du das im Frühjahr machst, ne? Also ich habe zum Beispiel im Auto drin
Ja, aber
liegen
es
diese.
kann ja sein, dass du alles Chico gemacht hast, du stellst ihn weg und dann war es doch irgendwie noch Restfeuchtigkeit im Auto oder
Aber du
so
gehst
und
doch
dann.
abends runter zu deinem Auto und streichelst es und guckst doch mal nach. Also bitte, wenn du Stockflecken hast, dann hast du irgendwas
Aber
falsch gemacht.
manche Autos stehen auch weiter weg, ne? Beim Bauern auf einer
Oh ja.
Scheune oder so.
Ja,
Ne? Ist
das stimmt.
nicht jeder hat sein Auto so dicht bei sich, ne?
Aber auch da Tipp, es gibt diese Trockenbeutel.
Ja,
Also
die sollte man reinsetzen. Guter Tipp.
wir
Sehr
kennen das
gut.
ja von den Elektrogeräten, ne? Wenn du dir irgendwo ein Elektrogerät kaufst, sei das jetzt klein oder groß, hast du diese kleinen weißen, oft weißen Tütchen drin mit so Kügelchen drin.
Ja, bitte
Und
nicht essen, steht da gerne drauf.
bitte don't eat, genau. Und die gibt's halt auch in groß. Groß bedeutet so, ja, wie soll man jetzt sagen, so locker ein
Wie so ein
Kilo schwer.
Körnerkissen.
Ne? Körnerkissen, genau, aber nicht keine Kirschkernkissen. Die packst du dir halt ins Auto. Ich habe da mehrere davon drin liegen. Und die nehmen halt diese Feuchtigkeit auf,
Ja,
die
guter Tipp, sehr guter
Luftfeuchtigkeit
Tipp.
ist.
Ja.
Und die sind ja wiederverwertbar. Also das heißt, nach der Saison kommen die in den Backofen, 60 Grad, glaube ich. für 2 bis 3 Stunden. Und dann wird da die Feuchtigkeit wieder rausgeholt und du kannst sie wieder benutzen.
Ja.
Gibt es beim Discounter ab und zu mal.
Das ist ein guter Tipp. Ja. Ich meine, wir waren schon ich hatte es mir nochmal aufgeschrieben, einen Marder-Check oder Maus-Check machen. Mhm. Ich meine, wir waren jetzt ja schon im Motorraum, haben Batterie geprüft und die Schläuche und so weiter, da wäre das einem schon aufgefallen, aber da sollte man halt auch nochmal explizit nachgucken, auch im Innenraum.
Das riechst du im Zweifel.
Auch wenn das Fahrzeug zu war, irgendwie kann trotzdem sein, dass da was gewesen ist. Also einfach nochmal, ja, einmal so alles abgucken, einmal drüber gucken, mal hochklappen, die Rücksitzbank, wenn die zum Hochklappen ist oder wie auch immer, mal unter den Sitz gucken und so weiter. Einfach um sicher zu gehen, dass man da keine Überraschung hat. Dann die Lichtanlage einmal durchprüfen, ne?
Oh ja, da habe ich auch noch was.
Bremse, Blinker, Warnblink, Abblendlicht, Fernlicht, bla bla bla. Rückfahrlicht, was habe ich glaube ich.
Sicherung auch einfach mal checken, ne? Also wenn du Feuchtigkeit.
Sicherung, ob die ein bisschen Rost haben oder so. Mhm.
Und Thema Licht, wir haben das ja letzte Folge oder vorletzte Folge ausgiebig besprochen. Retro-LEDs.
Ja.
Habe ich gerade eben in der
We like it,
auf alle Fälle. Und ich habe gerade eben in der Autobild Klassik einen Artikel gelesen, weil ich halt ja geguckt habe, welche Zeitung ich heute nehme. Und die hatten das Thema auch gehabt. Und etwas, was ich nicht wusste, es gibt jetzt mittlerweile die nächste Generation dieser LED-Leuchtmittel. Die sind ein bisschen kürzer. Und das war tatsächlich ein Problem oftmals, dass die so lang waren, dass sie hinten aus der Gummimanschette herausgeguckt haben.
Ja, ein Riesenaufbau halt hinten dran.
Genau. Und die nächste Generation, sowohl bei Philips als auch bei Osram, und das sind meines Wissens nach die einzigen, die zulässige Leuchtmittel herstellen, ist der Aufbau verkürzt und dementsprechend ist es noch einfacher, die einzubauen und echtes Plug and Play. Also man braucht auch keine Adapter mehr. Teilweise waren ja so Adapterplatten nötig. Also guckt euch das mal an und vor allen Dingen, es gibt sie halt, wie wir das ja auch schon berichtet hatten, mittlerweile in Warmweiß. Und dann ist die Optik des Autos nicht zerstört. Du hast nicht dieses kalte, weiß-blaue Licht, sondern hast weiterhin das schöne warmweiße Licht, aber deutlich bessere Ausleuchtung.
Ja, ja, sehr zu empfehlen. Ja, dann Scheibenwischer, Wischanlage, einmal testen, gucken, ob das geht, ob es aufgefüllt ist, ob es gut riecht. Wie auch immer. Und dann den Papierkram, ne? Habe ich noch TÜV, HU?
Ja.
Hauptuntersuchung, brauche ich die? Ja, nein.
Ganz wichtig.
Ne? Dann Schutzbrief, ADAC. Ich weiß, einige sind ausgetreten.
Da gibt's ja gut.
Eine Austrittswelle, aber wer noch drin ist.
Der Grund für den Austritt ist ja auch selber zurückgetreten. Also von daher kann man wieder eintreten.
Kann man wieder eintreten. Ja, oder halt einen anderen Schutzbrief von einer anderen Gesellschaft, wie auch immer. Auf jeden Fall, das braucht man ja schon mal beim Oldtimer. Und dann, ja. Dass man das auf jeden Fall dabei hat. Und dann sollte man eine erste Testfahrt machen. Dann, also nicht gleich die.
Eine OKF.
Die große Rundfahrt, ne? Einmal durch die Berge oder wie auch immer. Nee, mach erstmal eine Testfahrt, so 10, 20 Kilometer. Und was nimmt man immer zu einer Testfahrt mit?
Sein Best Buddy.
Ja, das ist schon mal gut. Und was sollte der dann mit haben? Sie braucht genauso ein Handy.
Ja, und Starterkabel.
Handykabel, Werkzeug. Nimm das mit und fahr erstmal nur 10 oder 20 Kilometer mal eine Runde und dann guck dir nochmal alles an. Ne? Guck mal hören auf Geräusche, vielleicht auch erstmal ohne Musik, ne? So, wie hören sich die Bremsen an und wie hören die sich auch nach 10 Kilometern an und so weiter, dass man das alles schon mal so ein bisschen durchguckt und Handy nicht vergessen und dann hat man aus meiner Sicht alles so durchgekaut und ja, wie gesagt, jetzt kann man ja schon mal auch wenn man noch nicht fahren will oder so, aber man kann sich auf jeden Fall jetzt schon mal die Batterie angucken, die Reifendruck, die ganzen Sichtprüfungen kann man schon mal machen, man kann auch die Bremsflüssigkeit überprüfen, wie gesagt, und dann Sprit-Schlauchthema, ne, dass man da einmal durchguckt, wenn man E10 getankt hat. Aber auch wenn man jetzt Super Plus getankt hat, sollte man trotzdem einmal so das alles einmal durchgucken, meiner Meinung nach. Und das kann man jetzt schon mal machen. Abschmieren kann man jetzt schon machen, wenn man es nicht vor dem Winter gemacht hat. Die Gummidichtungen.
Wobei, abschmieren machen wir uns nichts vor, ne? Da brauchst du im Idealfall eine Bühne, oder du musst das Auto irgendwie auf diese Rampen halt fahren, weißt du, dass du
Ja,
alle
ich meinte
abschmierst.
jetzt gar nicht unbedingt so diesen ganz großen Abschmierplan, aber das, was man halt so
Du meinst
alles, was sich so ein bisschen
Türscharniere
bewegt, weißt du,
und solche Geschichten.
dass man das einmal fettet. So, das war eigentlich mehr so das gemeint, genau. Da kann man schon mal ein bisschen was machen.
Und Innenraum sauber machen gehört auch
Und
dazu.
den Innenraum sauber machen, ja.
Ne? Die
Pflegen,
Scheiben putzen,
wenn man
pflegen,
Leder hat, Scheiben putzen.
Leder pflegen, alles das ganze Ding. Und weil du vorhin über Feuchtigkeit im Auto gesprochen hast, auch mal ruhig die Teppiche hochnehmen. Ne? Also mag ja sein, dass das alles so nett aussieht, aber wenn du dann Schwitzwasser oder so unterm Teppich hast, auch mal ruhig auslüften sozusagen.
Ja, ganz genau. Ja, das war heute mein Servicebeitrag. Wie gesagt,
Sehr
die
gut.
Oldtimer Service Checkliste XXL ist ein Buch, wo man dann auch so eine Liste drin hat und wo man so die Dinge abarbeiten kann. Und ja, das war jetzt nur so ein kleiner Auszug daraus.
Sagst du noch mal von den Titel und die Autoren?
Ja, die Autoren habe ich schon wieder weggeklickt. Sülz heißen die mit Nachnamen Renate und Uwe Sülz. Und das Buch heißt Oldtimer Service Check XXL, Wartung, Pflege, Kontrolle. Wobei dieses Wartung, Pflege, Kontrolle, das steht so unten. Eigentlich heißt das Buch Oldtimer Service Checkliste XXL.
Sehr cool.
Ein
Ein
bisschen
sehr
flashy
schöner.
mit so einem großen Kennzeichen, wo man sein eigenes Kennzeichen reinmalen kann, glaube ich. So ist das gedacht.
Auch
Oder was
schön.
heißt flashy? So ein bisschen unruhiges Titelbild. So mehrere Autos drauf, ja.
Sehr gut.
Und Oldtimer Service Checkliste XXL heißt das ja. Von
Schöner Tipp, schöner Buchtipp, schöner Lesetipp.
ja, das Buch gibt es schon ewig, also das ist jetzt nichts Aktuelles oder so, aber aktuelles Thema ja nach wie vor. Und die Saison startet nächste Woche, wie gesagt, Oldtimer Messe in Stuttgart.
Stuttgart.
In Stuttgart. Wer mich mal in live und in Farbe sehen will, ich bin da. Und biete mein Grand Wagoneer zum Verkauf an, tatsächlich. Ich
Oh,
war
ich hätte
ja,
nicht gedacht, dass du das jetzt hier sagst, aber gut, okay.
ja doch, warum nicht? Ich war letzte Woche in der USA auf einer Autopflegemesse und PDA, also hier Dellen drücken, Olympiade. Und ich habe auch Lust auf was Neues. So, aber ich habe jetzt nicht Platz und Geld, dass ich da immer was dazu, deshalb muss erst was weg und dann was Neues.
Das ist leider immer so.
Ja,
Aber
und
ich
dann
kann
können wir ja
da.
auch wieder was Neues erzählen hier, weißt du? Also das ist ja auch.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, was für ein tolles Auto. Der fährt sogar, wenn man den Zündschlüssel an der Tankstelle liegen lässt. Also ich finde es mega. Und der fährt sich wirklich großartig. Ich bin ja nun echt oft genug gefahren.
Nee, der fährt super, ja. Aber das mit dem Zündschlüssel, ich erzähle jetzt noch mal das, was ist. Du weißt es ja schon, aber das muss ich vielleicht den Zuhörern auch noch mal erzählen. Also wir haben ja den Zündschlüssel vergessen, weil der war an dem Tankdeckel dran und dann sind wir damit halt dann ohne Zündschlüssel und das haben wir dann irgendwann gemerkt. Dann waren wir zu weit weg und ein Kumpel von mir, Gott sei Dank, der hat da um die Ecke gewohnt durch Zufall, der hat ihn dann da bei der Tankstelle abgeholt und hat mir den zugeschickt, ne?
Ja, und du musst
Gesamt.
halt sagen, das Auto kannst du halt laufen lassen und den Zündschlüssel abziehen.
Ja, man kann ihn laufen lassen und Zündschlüssel abziehen. Ja, der Amerikaner halt, ne?
Deshalb haben wir den vergessen, weil
Ja,
sonst wären
deshalb
wir
haben
gar
wir
nicht.
den vergessen, weil ich ihn laufen lassen habe, ja.
Sehr gut.
Ja, so war's. Aber ich habe dann ihn sauber gemacht. Und das war übrigens mit dem Ding, was ich so drunter schiebe, ne? Und dann bin ich über die Stoßstange hinten lang gekommen und dann ist eine schwarze Kiste runtergefallen, so ein Kästchen, halb groß wie eine Zigarettenschachtel oder so groß wie eine Kreditkartenkarte, nur halt 1,5 Zentimeter dick oder wie auch immer. Das ist dann da runtergefallen und dann bin ich so, was ist das denn? Und dann steht da tatsächlich Keylock drauf. Und ich so, nee, ne? Und dann kannst du das aufschieben, also das mit Magneten kannst du aufschieben und dann ist da der Zündschlüssel, Türschlüssel und Tankschlüssel ist da drin. Also wir haben einen Schlüssel dabei.
Aber wir wussten es nicht.
Wir haben ihn dabei gehabt, aber wir wussten es nicht. Also der Vorbesitzer muss mal irgendwann ein Schlüsselset in der Stoßstange versteckt haben und ich habe es aber dann erst nach mehreren Jahren, also es ist ein gutes Versteck,
selbst der Besitzer jetzt nicht mehr. Und ihr bekommt also das Auto, wenn ihr es kaufen wollt, mit dem kompletten Schlüsselsatz.
Ja, ich habe schon mal einen nachmachen lassen. Also ich habe Originalschlüsselsatz und nachgemachten Schlüssel.
Also es gibt ganz viele Schlüssel für dieses Auto.
Es gibt sehr viele Schlüssel und
viele Gründe, dieses Auto zu fahren. Und der fährt sich halt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, der fährt sehr gut,
das stimmt. Ich habe gerade eben nochmal in der Regie nachgeguckt, dieses Ding für die Unterbodenwäsche. Das erschließt sich mir noch nicht. Ich habe das gesehen, ja. Aber wie mache ich das denn in der Waschanlage an die Hochdruckdrüse ran?
Ja, es gibt nur eine, also bei mir jetzt, wo ich hier wohne, es gibt nur eine Box, wo das funktioniert.
Ah, okay. Das ja. ist nicht so.
Oft bei den anderen kann man das gar nicht abmachen, da geht das nicht. Man braucht schon eine Waschbox, wo man das halt einmal, also wo man
den Bajonettverschluss hast.
Wo man die Düsen wechseln kann. Ja.
Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Aber guter Hinweis, ich gucke mir das später auch nochmal an.
Aber das ist es mir wert.
Auf alle Fälle. Also am besten.
Also da zu dieser anderen zu fahren, die auf der anderen Seite der Stadt ist, um das einmal zu wechseln. Ja.
So,
ich hätte immer nach warmem Wasser, aber noch habe ich den Besitzer nicht dazu motiviert.
So, wechseln wir mal das Thema. Youngtimer Motor Classic, habe ich ja schon gesagt, 6,50 €. Ja. Ausgabe Januar, Februar 26, also noch mega aktuell. Die hat mich getriggert, weil groß drauf steht, Kauftipps 32 Autos für 2026. Und das fand ich sehr, sehr cool. Bevor ich aber darauf eingehe, noch aus dem Kleingedruckten, also da gibt es ja immer so kleine Artikel, zum einen Planänderungen. Die jährliche Hauptuntersuchung für ältere Autos ist offenbar vom Tisch. Das hatte ich auch tatsächlich gehört. Die EU hatte geplant für Oldtimer, die jährlich zum TÜV zu schicken.
Ja.
Und das ist wohl weg vom Tisch. Macht für mich auch keinen Sinn, weil in der Regel sind Oldtimer besser gepflegt als Alltagsautos, sodass dann ich keinen Grund sehe, warum die öfter vom Tisch, TÜV gehen sollten als normales Auto. Das ist vom Tisch. Dann auch wirklich ganz kurz notiert, aber das ist mir eine Meldung wert. Bruno Sacco, der ehemalige Chefdesigner von Mercedes, der so schöne Autos wie den 126er, die S-Klasse gemacht hat, 124er etc. pp., der ist ja 2024 verstorben und der war offensichtlich leidenschaftlicher Sammler von Automodellen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil Mercedes ja selber so viele Automodelle zumindest in der Vergangenheit vertrieben hat. Jedenfalls seine Tochter, die auch, wie ich sehr schön fand, Marina Mercedes oder Mercedes heißt, hat das aufgelöst, hat diese Sammlung verkauft und der Erlös ist dem Kältebus des Stuttgarter Roten Kreuzes zugute gekommen. Finde ich total klasse, finde ich wirklich super.
Ja, passend so, also aktueller als je, ne, bei der lang anhaltenden Kälte, die wir haben in Deutschland.
Genau, also wirklich eine ganz tolle Aktion. Vielen Dank an der Stelle, dass man sowas Tolles da ins Leben gerufen hat.
Ja.
Und ich fand es auch interessant, dass Bruno Sacco Modellautos gesammelt hat. Also fand ich sehr, sehr gut. So, dann fängt es an mit den 32 Kauftipps und dann werden zwei Fahrzeuge ein bisschen näher vorgestellt, und zwar von Alf Kremers, den kennt man ja auch, dem Autor, ein Motorjournalist der alten Schule. Der hat hier ein E320 Classic, und zwar der Baureihe W210, das erste Vier-Augen-Gesicht, und ein BMW 47iA Typ E38, bekannt aus dem James-Bond-Film Tomorrow Never Dies. wo er so spektakulär in Hamburg vom Parkdeck in die Avis-Mietzentrale wieder runterstürzt, ferngesteuert von James Bond mit seinem Sony Ericsson Handy. Die Fahrzeuge werden hier vorgestellt. Die gibt's auch tatsächlich zu kaufen. Also er hat die bei einem Händler ausfindig gemacht. Und der Mercedes, das hat mich echt gewundert. Das ist ein Facelift-Modell bereits. Ist halt spartanisch ausgestattet, so eine Klassikausstattung mit Stoffsitzen, aber immerhin der 320er, also der große Sechszylindermotor. Der hat nur 53.000 Kilometer runter. Rate mal, was der kosten soll. Ein großes Auto, E-Klasse, hat in drin fast die Abmaße oder Platzgefühl wie bei einer S-Klasse.
Baujahr war was?
Baujahr ist von 95 bis 2002 und das Exemplar ist ein Facelift, also wird Ende der 90er, Anfang 2000er sein. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Stegreif.
Ich weiß nicht, so ein Auto gucke ich nicht. 30.000?
Keine 6.000 Euro.
Okay.
5,9.
Ne? 5,9? Also,
ich glaube 5,9. Der war 5,9, glaube ich. Ja, aber mit wirklich einer guten Ausstattung, Sitzheizung, Automatik, Airbags.
Ja, das haben die ja schon alle da, 2000. Ne? Das sind ja keine alten Autos eigentlich.
Und der 2010er war ja immer so ein Rostproblem. Ne? Da gab es ja diese Thematik mit den Lacken beziehungsweise der Grundierung, dass die Bakterien verseucht war und damit der Rostschutz nicht gegeben war. Aber es hängt immer davon ab, wo das Fahrzeug produziert ist. Sprich, nicht alle Standorte hatten diese Probleme gehabt und auch welche Farbe genommen worden ist. Und der hat hier offensichtlich keine Rostprobleme.
Ich habe auf jeden Fall ordentlich daneben gelegen.
Aber also ich war selber erstaunt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der preislich so attraktiv ist.
Hast du mal geguckt bei Mobile, ob er wirklich so wenig kostet?
Ich habe noch nicht geguckt bei Mobile, aber will ich tatsächlich schauen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, der dürfte schon weg sein. Ist halt auch in weiß gehalten, inneren Stoff.
Also, ich meine, so ein Fahrzeug.
Ach so, allgemein?
Ja, allgemein.
Ich habe die ehrlich gesagt nie mit so einer geringen Kilometerleistung gesehen.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja. Und dann ganz anders, der 7er. Ich finde, einer der schönsten, der E38, der kostet halt nur 4.900 Euro. Aber der hat halt auch 250.000 Kilometer schon auf der Uhr.
Mhm.
Der wird auch noch sehr viel mehr abspulen können, wenn er gut gepflegt wird. Aber da hätte ich auch gedacht, dass der so viel Kilometer runter hat. Jedenfalls, die Autos werden hier mit allen Vor- und Nachteilen ausgiebig besprochen. Fand ich sehr, sehr gut. Und dann werden die anderen Fahrzeuge immer nur so mit kleinen Artikeln besprochen. Also es ist keine tiefgreifende Kaufberatung. Aber was ich ganz spannend finde, da sind Fahrzeuge dabei, die ich so überhaupt null auf dem Radar hatte. Also zum Beispiel ein Chevrolet Camaro Cabrio. Wenn ich das Bild sehe, dann weiß ich, ah, okay, das ist das Modell.
Ja.
Aber lange nicht mehr auf der Straße gesehen.
Na, da war ja eh auch, das ist ja kein Auto, was viel auf der Straße war.
Nee, aber selbst in den 2000er Jahren habe ich den nicht so vor Augen gehabt.
Mhm.
Ein Ssangyong Coronda.
Ssangyong.
Ein kleiner Geländewagen.
Ja.
Dann mega cool, ein Auto, was ich auch auf der Watchlist habe, sage ich mal, und lange nicht mehr gesehen habe, Volvo C30. Der Nachfolger vom Schneewittchensarg sozusagen,
ja,
wo man
das. Ja, ich weiß, ja. Den gab es mal also mit einem 2,5 Liter.
Ja, oder auch mit dem 5-Zylinder-Diesel, mit dem D5.
Der 2,5 Liter, das war schon in so einem kleinen Auto, das ist schon, also. Da wünscht man sich doch die alten Volvo-Zeiten zurück, oder?
Auf alle Fälle. Und der hat halt wirklich so diese Shooting.
Aber jetzt hat er noch schickere Tesla, ne?
Oh, nee, würde ich auch nicht sagen. Also, nee, du meinst jetzt Polestar.
Nee, ich meine nicht Polestar, nein, auch diese ganzen da, was ist das jetzt hier, XC40, XC30 und was sie da so machen und das so.
Ja, aber irgendwie. Ich finde, das ist noch eine klassische Volvo-Linie, also die gefällt mir
ja,
schon. Diese,
ja, Volvo-mäßig ja, aber von Antrieb und
ja, gut, da brauchen wir nicht
180 mehr. Abgeriegelt und so. C30, T5,
da brauchen wir nicht drüber reden.
Kein Traum, das Auto ist sensationell.
Und Klappscheinwerfer halt, ne? Finde ich auch
ja, super. Auch, sehr cool. Ja.
Ich finde ja immer, es gibt Leute, die meckern rum über Klappscheinwerfer, weil die sagen, in dem Augenblick, wo das Licht angeschaltet wird, dann ist ja die ganze Silhouette vom Auto hinüber für den Arsch. Also Klappscheinwerfer sind geil, die sind einfach schön und das ist ja das Tolle, dass das Auto eine andere Optik hat, wenn die eingefahren sind, als wenn sie ausgefahren sind.
Voll
rum. Würde mir diesen Kraftausdruck auch bitte verzeihen. Meine Emotionen gehen mit mir gerade
durch. Da würde mich mal interessieren, ob da diese Osram und Philips Retro-Lamp-Dinge, ob die da.
Das kann man ja gucken in der Zulassungs.
Ob die da reinpassen.
Liste.
Weil Bau, also die haben ja nochmal auch wenig Platz, ne?
Also mich würde grundsätzlich mal interessieren, wie du bei Klappscheinwerfern das Leuchtmittel wechselst. Keine Ahnung.
Sie auch nicht, keine Ahnung.
Wird ja irgendwie machbar sein.
Es wird irgendwie eine Wartungsstellung geben, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Also nicht so wie bei anderen Fahrzeugen, wo du erstmal die Vorderräder demontieren musst und die Schale in dem, wie sagt man denn da, im Rathaus abbauen musst und so.
Sowas gibt's auch, ja.
Sowas gibt's auch. Gibt's sogar bei den Leuten aus Stuttgart. So, BMW E65, das ist der erste 7er von Chris Bangle. Wo sich die Geister dran geschieden haben, wo dieser aufgesetzte Kofferraum hinten drauf ist. Wie ich finde, gerade jetzt aus der Retro-Perspektive heraus, eigentlich ein echt schönes Auto. Auch vor dem Facelift, also wirklich die Ur-Variante.
No.
Doch, ich finde, es hat was.
Ein gutes Auto, aber ob der jetzt richtig schön ist, weiß ich nicht. Also.
Ich habe zu dem eine Verbindung, weil ich dem früher öfters gefahren bin im Fahrservice von BMW. Das war ein mega Auto. Also wirklich sehr durchdacht, qualitativ hochwertig. Ein Ford Probe 2 wird hier noch aufgeführt oder ein Chrysler PT Cruiser als Cabrio, der Nasenbär.
Oh, ja.
Alles Fahrzeuge halt, die jetzt 30 werden.
Ja, aber der hat keine Wertentwicklung, der PT Cruiser. Also das ist, also wenn man das cool findet und man mag das Auto, dann go for it. Ist auf jeden Fall ein cooles Cabrio auch und so, hat auch relativ viel Platz, also zum Sitzen zumindest, ja. Kofferraumtechnisch und so nicht wirklich. Aber das bleibt ein Nischenfahrzeug. Das ist einfach so. Das ist
ja, aber nicht uncool. Nicht uncool. Also damals, ich habe dieses Auto nie verstanden, aber es ist für mich so ein bisschen, es hat so Hot Rod Vibes, also gerade auch.
Es hat Hot Rod Vibes, ja klar, ich glaube, das war auch so die Idee dahinter, aber da ist der Markt zu klein, das ist ein Nischenfahrzeug.
Ja, aber also ich finde den nicht verkehrt, wenn du da ein schönes Exemplar bekommst und die sind ja wirklich, die werden ja hinterhergeschmissen, ne? Die kriegst du für wirklich
kleines. Ja, das wird so bleiben, ne?
Ja,
ich sag nur so, also das ist keine. Also
warum
das
fahren wir Oldtimer? Fahren wir Oldtimer, weil wir sagen, wir wollen hier damit noch Geld verdienen und eine Wertentwicklung haben? Oder fahren wir Oldtimer?
Nein, ich wollte nur einmal sicherstellen, dass keiner da eine falsche Illusion kriegt.
Okay. Mazda Xedos.
Ja.
Kennst du den noch?
Da, ich kenne den, ja.
Da ist Mazda auf die Namen umgestiegen auf einmal. Die haben ja davor immer diese Zahlenbezeichnungen.
Ja, haben sie jetzt ja wieder, ne?
929 und so und dann der Xedos. Auch typisch 2000er Jahre. Lancia Lybra. Das war letztendlich die Basis vom Fiat Bravo oder Brava. Gab es halt auch als Lancia-Variante. Sah ein bisschen schicker aus. Ich persönlich würde die Finger davon lassen. Das ist Italiener. Aber sieht halt schön aus. Und dann auch Fahrzeuge, wie wir sie ja schon besprochen haben. Ford Streetcar.
Ja.
Phaeton. Auch ein mega Wagen, großer Wagen für kleines Geld.
Steht ja, also wenn man eine Luxuslimousine haben möchte für wenig Geld, dann also den einen oder anderen Siebener natürlich, aber Phaeton, ganz klar.
Phaeton ist der absolute Hammer, aber Ich weiß nicht, wie es da mit Ersatzteilen und so aussieht. Ne?
Das weiß ich auch nicht, aber ich, was ich halt sagen kann, weil ich da ja ein bisschen involviert war beruflich, VW hat keine Kompromisse gemacht, wenn es um Qualität ging. Ja? Das Ding ist, also alles, was man qualitativ gut machen konnte, haben die gemacht. Das muss man wissen bei dem Auto. Die haben da wirklich alles reingesteckt. Also Qualität war die Überschrift.
Also machen wir mal Beispiele. Ne? Wenn du den Kofferraum aufmachst, hast du an der Seite die Kofferraumscharniere aus Alu. Die sehen aus wie aus einem Stück gefräst. Also das ist höchste Ingenieurskunst. Die Abdeckung von Tacho und Drehzahlmesser ist Echtglas.
Ja.
Entspiegeltes Echtglas.
Entspiegeltes Echtglas, genau. Ja,
also hier nicht Plastik und so weiter. Dann hast du die Klimaautomatik, die so Holzblenden vor den Düsen hatte. Also vor die, du hast ja immer diese Lüftungsdüsen, diese Gitter. Und dann ist die Holzblende davor, damit es zugfrei ist. Weil der Herr Piech gesagt hat, ich möchte eine zugfreie Klimaautomatik haben.
So ist es.
Also richtig cool. Und ich finde, der sieht auch heute noch wirklich gut aus. Das ist ein zeitloses Auto.
Ja, das hätte man damals gar nicht gedacht, ne? Oder?
Man dachte, was wollen die hier? Auch gerade von wegen Volkswagen und dann Luxussegment.
Ja.
Mega, mega cool. Apropos cool, ich muss ein bisschen Gas geben. Ich sehe, wir haben die Stunde schon
durchbrochen. Wir haben die Stunde gehittet.
Volvo C70, das Coupé vom von Volvo.
Vom V70, ja.
Vom V70, 96 bis 2005 gebaut. Vom
V90 halt, ja. Sehr schön.
Nie gesehen in der jüngsten Vergangenheit, aber ein bildhübsches Auto.
Der C70 ist, ja, das ist ein Cabrio, ne?
Das ist ein Coupé. Gab es auch als Cabrio, aber das ist ein Coupé. Und ein Volvo Coupé finde ich grundsätzlich schön. Peugeot 107, also 1007 eigentlich.
1007.
Der Kleine mit den Schiebetüren.
Ja, was für ein Auto.
Damals fand ich es unmöglich, aber die Idee mit den Schiebetüren finde ich nicht verkehrt. Aber da sage ich auch, das sind wohl immer elektrische Schiebetüren. Kennt man von Mercedes V-Klasse, elektrische Schiebetüren kann auch problematisch werden. Mechanisch wäre natürlich schöner. Aber die Idee finde ich schön, bei einem Kleinwagen Schiebetüren zu haben. Was haben wir noch? Wir haben den Turnschuh, BMW Z3 Coupé, drüber gesprochen. Aber was ich auch cool finde, Opel GT Roadster. Der ist ja von GM gebaut und den gab es als Pontiac Firebird, wenn ich mich nicht deutlich irre. Und der hat dann einen etwas anderen Kühler bekommen und gab es dann halt als GT. Und das war die Zeit von Opel, wo sie gerade bei den Cabrios, die woanders eingekauft haben und wie sagt man, Label Engineering drauf gemacht haben. Ich denke mal an den Opel, der von Lotus auch war.
Ja.
Der kleine, der Speedster hieß der.
2000 war Honda. Hieß der Speedster nur?
Ich glaube, der hieß Speedster. Und es war ein Lotus, letztendlich bloß mit Opel-Grill. Und das sind ja kompromisslose Fahrmaschinen gewesen. Und ich glaube, der Opel GT, der deutlich größer ist, hat auch nicht schlechte Fahrleistung gehabt. Jedenfalls finde ich das.
Speedster heißt auch noch. Ich habe in der Regie mal nachgeguckt.
Sehr gut. Porsche Cayenne, erste Generation. Gerade als Diesel natürlich auch interessant.
Ist ja gar kein Toyota Silizia dabei.
Ja, pass auf, Toyota kommt jetzt und zwar Toyota Corolla Kompakt und Honda Civic. Wird sogar ausführlich beschrieben, weil die auch diese DOHC-Motoren haben, also doppelte oben liegende Nockenwelle. Also doch sehr gute Motoren. Dann gibt es eine ausführliche Preisübersicht bei Youngtimern. Und da hat mich eine Sache gewundert. Ich habe bei Mercedes natürlich geguckt. Bei Mercedes fängt das alles an mit dem 190er. Keine A-Klasse dabei. Wundert mich. Also es sind wirklich die, in meinen Augen schon Oldtimer und nicht Youngtimer. Von den Preisen her oder von dieser Übersicht her fand ich das ein bisschen irritierend. Aber
ja, verstehe.
Dann ist das so. Und zu guter Letzt das Gelbe vom Ei, ein Bericht über ein Clio RSR, der aufgebaut worden ist. Also wirklich eine spannende Zeitung. Ach so, weil ich gerade durchblätter, ich sehe es auch zum Schluss, ein ausführlicher Bericht über einen Saab 9.5. Und das ist ja auch so ein Langstreckenläufer. Wunderschönes Auto. Also wirklich eine gute Zeitung. Ich bin noch lange nicht durch. Muss mir noch einige Sachen durchlesen. Hier. VW EOS oder Citroën C6, Mercedes-Benz CL, S-Klasse.
Um einen guten EOS zu kriegen, ist auch schwierig, ne?
Es gibt keine guten EOS. Ich finde dieses Auto, das spricht mich nicht an. Ist nicht meins. Aber das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Und abschließend noch was anderes. Hat nichts mit Zeitung zu tun. Wir haben ja über Filmautos gesprochen.
Ja.
Ich habe letzte Woche Smokey and the Bandit gesehen. Im Deutschen besser bekannt als ein ausgekochtes Schlitzohr. Burt Reynolds mit seinem Trans Am.
Ja.
Und ich habe das quasi im Kino gesehen. Von 1977, es geht ganz kurz, um die Story zu erzählen, es ist ein Klamauk-Film, ein Road-Movie-Klamauk-Film, aber wirklich der guten Art, hat Spaß gemacht, den nach langer Zeit mal wieder zu sehen. Es geht darum, Bandit ist gespielt von Burt Reynolds, ein Truckfahrer, und der wird von einem reichen, ich weiß gar nicht, was der beruflich macht, einem reichen Herrn mit seinem Sohn angestachelt, Bier über die Grenze nach Texas zu schmuggeln. Das war nämlich damals so, dass nicht in jedem Bundesstaat Bier verkauft werden durfte. Das hatte irgendwas mit Haltbarkeitsgründen zu tun, wie auch immer. Das ist nicht Teil der Story. Es geht darum, illegal Bier über die Grenze zu schmuggeln. Und Bandit wird eine große Summe, ich glaube 40.000 US-Dollar in den 70ern, eine Riesensumme, geboten, das zu machen. Und er geht zu seinem Kumpel Snowman, der soll den Truck fahren, und er wird mit seinem Trans Am vorne wegfahren und die Polizei ablenken, damit der LKW nicht kontrolliert wird. Und man halt auch in den vorgeschriebenen 26 Stunden diese Tour machen kann.
Ja.
Also die fahren da mit Vollgas sozusagen durch. Unterwegs trifft er noch Sally Field, die am Straßenrand steht, in einem Hochzeitskleid und vor ihrer Hochzeit flüchtet. Und wen sollte sie heiraten? Sie sollte den Sohn des örtlichen Sheriffs heiraten, und der nimmt das jetzt halt persönlich, der Sheriff, und will Bandit schnappen. Und es ist ein super Road-Movie mit vielen Autos, die gecrashed werden, flachen Slapstick-Humor, sehr, sehr lustig zu sehen. Und wenn du so einen Film dann guckst und Liebhaber für Oldtimer bist, dann guckst du automatisch auf die Autos, die da im Hintergrund sind. Also ich habe da nie drauf geachtet in der Vergangenheit, und auf einmal habe ich das gesehen. Und dann siehst du da, wie gesagt, 77 gedreht, viele VW-Käfer, Mercedes-Heckflosse, Mercedes-600er, die coolsten Autos. Und was wir auch gesehen haben, ein Citroën SM in der amerikanischen Version. Der hat dann vorne andere Scheinwerfer.
Mhm.
Und das war so lustig, weil ich habe das mit einem Kumpel geguckt, und dann haben wir uns bloß so angeboxt und gesagt, hier, guck mal, hast du da hinten den gesehen, hast du den gesehen, da hinten parkt ein SM und so. Also sehr, sehr cool. Ich kann den Film nur empfehlen für jeden Autoliebhaber, weil es natürlich schön ist, so ein Roadmovie zu sehen, so ein Klamauk-Film, wo à la Cannonball Fever es um schnelle Autos geht und die Polizei, die da verfolgt. Ich kann so viel spoilern. Bandit schafft das mit dem Snowman zusammen, das Bier auszuliefern. Und das Auto vom Sheriff, das schafft es dann am Ende nicht mehr. Sehr, sehr cooler Film. Kann ich euch nur ans Herz legen, Smokey and the Bandit. Und Smokey übrigens ist die amerikanische Bezeichnung damals für die Highway Patrol gewesen. Das war so ein Maskottchen von denen und hat sich landläufig so eingebürgert. Wenn man von Smokey gesprochen hat, dann war damit immer die Highway Patrol gemeint.
Die Highway Patrol, ja, die Autobahnpolizei war damit gemeint.
Genau. Also bei uns kriegt ihr nicht nur Tipps über Magazine, über Bücher zum Thema Oldtimer, sondern natürlich auch Kinotipps. Und damit wollen wir euch heute entlassen. Freuen uns aufs nächste Mal. Bedanken uns fürs Zuhören. Lasst ein Like da, abonniert uns. Und wie immer an dieser Stelle, Lars, du hast das letzte Wort.
Ja, jetzt wollte ich natürlich nur ein Wort sagen, weil wir das eingehend so besprochen hatten, aber ich habe jetzt gar kein passendes Wort da. Wünsche euch eine gute Zeit. Der nächste Podcast in 14 Tagen. Wahrscheinlich von der Retro Classics in Stuttgart. Mal gucken, ob wir es beide hinschaffen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und jetzt erstmal einen schönen Freitag und dann ein anschließend schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Service-Podcast Rückspiegel.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.